Ja, der Elia, der ist nicht an einer Party, sondern der ist in Todesangst, ist der abgehauen mit seinem Diener, ganz in Süden aber, von Juda nach Beersheba. Dort hat er seinen Diener zurückgelassen und ist unter einem Gingstenstrauch gelegen und hat eben sterben. Und ich lese da aus dem 1. Könige 19, Vers 8 bis 13, wo er dann eben vom Engel schon besucht worden ist, schon vorher einmal, heißt es dann, jetzt im Vers 8, da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in die Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säusen. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt: Elia, was tust du hier? Das Thema lautet: Gott ist anders, als wir meinen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Gemeinde. Die Gestalt vom Prophet Elia und die eher unbekannte Geschichte kann uns helfen, Gott neu zu verstehen. Denn der Elia hat alle Hoffnung für die Sache von Gott verloren. Er war körperlich und seelisch am Ende. Er war auf der Flucht. Er hatte Todesangst und hat weder ihn noch ausgewusst. Er hat zwar gewaltige Sachen erlebt, eben wie er buchstäblich Feuer vom Himmel gefallen ist und sein Opfer an dem Leib, wo er einen lebendigen Gott da auf dem Altar geschichtet hat, dass das komplett verbrennt ist, samt Altar und das Wasser im Wassergraben, eben im Gegensatz dazu die Opfer von den heidnischen Priestern, die von Menschen erfundenen und gebauten Götzen Baal angerufen haben und Aschera. Die haben alles gemacht, aber dort ist nichts passiert. Wer ist Gott? Da könnte man doch schnell auf die Idee kommen, dass Gott so etwas ist wie ein gewaltiges Feuer. Aber im Moment sind solche Gedanken Elia egal gewesen. Er konnte nicht mehr klar denken. Er hat nur noch wollen weg, weit weg von Samaria, wo die gottlose Königin Isabel geherrscht hat mit dem Ahab zusammen. Sie hat geschworen, dass sie ihn wie werde umbringen. Und ich glaube, solche tiefe Lebensangst kennen wenige von uns. Wir können es uns kaum vorstellen, was das bedeutet. Aber wie sieht denn unser Glaube an Gott aus? Der Elia war so verängstigt und verschüchtert, dass er nur noch mit seiner eigenen Kraft gerechnet hat. Und die ist ganz klar zu Ende gewesen. Der Elia wollte sterben. Darum ist er weit in die Wüste Negev geflohen und ist eben, wie ich schon gesagt habe, unter einem Gingstenstrauch gelegen. Doch Gott hat ihm einen Engel geschickt, der ihm zu essen und zu trinken gegeben, damit er den weiten Weg bis zum Berg Horeb können schaffen. Und dort am Bundesort vom Volk Israel, dort wo Gott seinem Volk die Bundessatzungen gegeben hat, dort wo Gott seinem Volk in Feuer und Wolken begegnet ist, dort hat Gott dem Elia wollen zeigen, wer er wirklich ist. Es gibt eben ganz erstaunliche Parallelen. Ungefähr 500 Jahre früher war der Mose dort in einer ähnlichen Lage gewesen. Auch der Mose war am Ende von seinem Latein gewesen, obwohl es dort noch kein Latein gab. Er hat nicht mehr weiter gewusst. Er war total verunsichert gewesen, weil das Volk Israel ums goldene Kalb tanzt ist und es arbeitet hat. Gott hat Mose den Auftrag gegeben, mit dem Volk ins Land Kanaan zu ziehen. Mit dem Volk! Also wie wenn das nach dem Sündenfall vom goldenen Kalb so einfach gewesen wäre. Das Vertrauen war zerstört gewesen. Und Mose hat eine Zusage von Gott gebraucht. Er hat gemerkt, er schafft es sonst nicht. Ja, noch mehr, er hat Gott und seine Herrlichkeit gesehen. Er hat müssen ganz neu überzeugt werden, dass Gott wirklich die Macht hat. Und in 2. Mose 33, Vers 13 hat der Mose zu Gott gesagt, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne. Also das ist das Verlangen von Mose gewesen. Er hat wollen, dass Gott mit ihnen ins versprochene Land zieht. Er hat mit Gott verhandelt und hat zum Schluss dann gefordert, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Im Vers 18. Und Jahwe hat dann geantwortet, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen. Und den Namen Jahwe vor dir ausrufen, Doppelpunkt, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Und dann hat Gott zu Mose gesagt, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagt der Jahwe, steht denn dort im 2. Mose 33, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Der Mose hat also die besondere Gottesbegegnung gehabt. damit er sich überhaupt zutraut hat. Das halsstarrige Volk ist versprochene Land zu führen. Er gewusst, er braucht die Bestätigung, dass Gott da ist, dass er mit ihm ist und dass Gott gnädig ist. Und der Elia hat genau das Ziel vor Augen gehabt. Genau das ist ihm wahrscheinlich auch durch den Kopf gegangen. Er ist also 40 Tage und Nacht gelaufen, um in die Höhle, also das steht dann mit Artikel. Es ist ganz bewusst so dann in 1. König 19 aufgeschrieben, in die Höhle, genau die Höhle, wo der Mose schon war, zu fliehen. Und da, wo man dann in dieser Höhle war, ist eigentlich die entscheidende Frage von Gott an ihn gekommen. Elia, was machst du eigentlich? Wieso bist du da? Ja, was erwartet denn der Elia von Gott? Erwartet er gar nichts? Oder auch so eine machtvolle Demonstration wie bei Mose? Also wir dürfen nicht vergessen, der Elia war komplett von der Rolle. Er hat unbewusst eine weitere Gottesbegegnung gesucht. Er hat eigentlich gar nicht gewusst, was er will, aber Gott hat gewusst, was er braucht. Und da hat er dann gemerkt, ich muss wissen, woran ich bin. Wie Gott zu mir steht. Und wie es eigentlich weitergeht mit mir, das ist ihm dann langsam klar geworden, wie er Gott ihn so fragt. Und so komme ich zum ersten Punkt. Gott ist nicht im gewaltigen Sturm und auch nicht im Erdbeben. Also wer schon mal eine gewaltige Gewitterfront erlebt hat, besonders natürlich auf einem Berg, der weiß, was da gemeint ist. Ein Sturm kann ja sehr verheerend sein. Seine Kraft ist gewaltig. Denken wir nur an die verheerenden Stürme von den letzten Jahrzehnten, wie der Lothar und andere. Wenn Stürme eine solche ungebändigte Kraft zeigen, ist ja kein Wunder, dass Menschen, die Gott nicht kennen, früher gesagt haben, dass die gewaltige Kraft von einem Sturm die Kraft von Gott zeigt. Und darum hat Gott Elia die gewaltige Kraft von einem Sturm demonstriert. Und natürlich, ja, für uns ist alle ganz klar, dass Gott eben auch Stürme entstehen lassen kann und dass Gott auch Stürme lenken kann. Gar keine Frage. Aber Gott selber war nicht im Sturm gewesen, oder Gott ist auch kein Sturm. Gott ist kein gewaltiger Sturm, er ist auch nicht ein Erdbeben. Er kann natürlich ein Erdbeben auslösen, aber er ist kein Erdbeben. Gott benutzt Naturgewalten, aber er ist natürlich viel grösser, viel mächtiger als die grösste Kraft der Natur. Denn wer hat es erfunden? Nein, nicht Schweizer, aber Gott selber, der Schöpfer, er hat sie erfunden. Und darum ist es nicht Gott. Zweitens, Gott ist nicht im Verzehren dafür. Im Neuen Testament steht das bekannte Beispiel in Lukas 9, ab Vers 52. Unterwegs schickte Jesus Boten voraus, die in einem Dorf in Samarien für eine Unterkunft sorgen sollten. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte ihn keiner aufnehmen. Als seine Jünger, Jakobus und Johannes, das hörten, war an sie empört. Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Wenn du willst, lassen wir Feuer vom Himmel fallen, wie damals Elia, damit sie alle verbrennen. Aber Jesus hat sie ganz scharf zurechtgewiesen. Und sie sind einfach in ein anderes Dorf gegangen. Das ist für Jesus gar nicht in Frage gekommen. Aber es ist noch interessant, dass eben Johannes und der Jakobus haben gesagt, wie beim Elia da, wo es zu gekommen ist. Ja, was ist das denn für eine Erwartung, dass Gott alle Menschen, die sich ihm widersetzen, komplett auslöschen und verbrennen soll? Ist denn Gott ein verzehrendes Feuer? Nein, Gott ist kein verzehrendes Feuer. Um Gott können zu erleben, müssen wir aus unserer Höhle kommen. Das hat Gott zu Elia gesagt. Gott kann uns nicht dort begegnen, wo wir uns verstecken, wo wir alle unsere Schutzmechanismen ausgefahren haben, wo wir niemand an uns herlösen. Nicht einmal, wenn wir verheiratet sind, der eigene Ehepartner. Da blocken wir eben natürlich auch Gott ab, wenn wir alles abblocken. Weil wir mit unserem Tunnelblick an Gott erwarten, wie wir in uns zurechtgelegt haben. Und mit so einem gewalttätigen Gott, wenn wir dann einfach nachher nichts zu tun haben. An einem Gott, der uns ständig anklagt, der uns zur Schnecke macht, der uns einfach immer nur unsere Fehler vorhaltet und ja, so, wir denken nur, wir sind falsch und niemand kann uns helfen. Gott musste den Elia aus seinem Schneckenhaus rausführen. Und Gott muss das oft auch bei uns machen. Wenn wir uns irgendwie in etwas verrennt haben, uns irgendwie versteckt und verrammelt haben und irgend auch unser Denken einfach besetzt ist von irgendetwas, aber noch nicht von Gott. Denn viele haben ja Angst und sie lassen es einfach nicht zu, dass Gott uns aus unserem Schneckenhaus rauszieht. Aber Gott fragt auch dich ganz persönlich. Und es ist wichtig, dass wir uns das fragen lassen und dass er uns das fragt. Was machst du da? Was erwartest du? Warum bist du da? Und so bin ich schon beim dritten Punkt. Gott ist Geist und er weht sanft. Es geht um die Frage, wer ist denn Gott? Wie ist denn Gott? Wer ist der Heilige Geist? Wir wissen, dass sich Gott in dreifacher Weise offenbart hat, als Vater, Sohn und als Heiliger Geist. Und darum erstaunt uns Johannes 4, 24 nicht, wo Jesus, wir sind schon wieder in Samaria, zu der Samariterin am Brunnen gesagt hat, denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Jesus hat also gesagt, dass Gott Geist ist. Ja, was ist Geist? Also das heisst einmal, Gott hat keinen Körper. Gott ist nicht nur an einem Ort, er ist überall. Gott ist Geist. Und damit Gott für uns Damit ist Gott eben für uns nicht irgendwie so fassbar, auch nicht so gut erklärbar, nicht vorstellbar. Im Hebräischen heißt Geist Ruach. Und Ruach heißt wörtlich Wind, Atem, Huch. Das ist Ruach. Beim Gespräch vom Nikodemus mit Jesus hat Jesus in Johannes 3,8 zu ihm gesagt: Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wie er will. Du hörst ihn, aber du kannst ihn nicht erklären, wo er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Und so ist der Heilige Geist der Geist Gottes. Er weht, wo er will. Er weht sanft. In unserem Text heißt es auch das ganze sanfte Süßle. Er zwingt niemanden. Er möchte durch seine Sanftheit und Liebe erreichen, dass sich im Menschen öffnet und ihn einladet, damit er sein stilles Werk in uns machen kann. Was haben wir denn für Erwartungen an Gott? Manchmal denken wir, Gott sollte gewaltig eingreifen. Er soll all unsere Wege ebnen, all unsere Gegner zerstören. Gottes Geist will dich aber verändern. Das ist sein Weg. Nicht die Situation, nicht die anderen Menschen, sondern er will dich verändern. Und am besten ist eigentlich, wenn man ihn dazu einladet und es zulässt. Ich denke, viele von uns hätten Gott eben doch lieber so, wie sich die meisten Menschen Gott vorstellen. Also die meisten, mindestens auch die Bibel nicht kennen, denken, wenn es Gott gibt, müsste er doch eingreifen. Wenn es Gott gäbe, müssten alle Gottlosen sterben. Aber vielleicht auch die geheime Hoffnung. Wenn der Heilige Geist in mein Leben käme, dann würde ich auf einen Schlag ein besserer Mensch. Alles würde von alleine gehen. Ich müsste mich nicht mehr anstrengen. Der Heilige Geist würde alles in mir machen. Es bräuchte keinen Kampf mehr. Auch kein Krampf mehr, nie mehr mit seiner eigenen Schwachheit und Unzulänglichkeit kämpfen. Gott ist Geist und er wirkt auf seine eigene Art und Weise. Das heißt, er drängt uns sanft dazu, sich seiner Veränderungen auszusetzen. Er möchte unser Vertrauen gewinnen. Und das ist das Wichtigste, dass wir anfangen, Gott zu vertrauen. Also wir dürfen vor Gott und sind wirklich keine Angst haben. Wir müssen auch nicht. Denn was Gott macht, ist das Beste, was uns überhaupt passieren kann. Aber eben es geht um Vertrauen, dass man es zulässt. Aber leider trauen viele Christen Gott nicht. Sie wenden ihr Leben selber in ihre Hand behalten, selber entscheiden, was für sie gut soll sein. Trotz der sanften Liebe von Gott, wo uns so unglaublich begegnet, wo eben im Wirken von seinem Heiligen Geist zum Zug kommt, verschliessen viele Christen sich seinem Werben und seinem Ziehen. Ich kann dich nur bitten, öffne dich doch fürs Wirken von seinem Geist. Denn erst erkennst du Gottes Wille und merkst, Gott ist ganz anders, als ich mir das immer vorgestellt habe. Denn nur wer Gott vertraut, lässt sich auch von ihm verändern. Und darum frag dich Gott heute, frag es einfach nochmal. Was machst du da? Was willst du eigentlich? Willst du dein eigenes Leben leben in vermeintlicher Sicherheit und Ruhe? Oder bist du bereit, dich auch nach Enttäuschungen wieder ganz neu auf den herrlichen Gott einzulassen, wo durch den Heiligen Geist in uns lebt, wo in Jesus, seinem Sohn, zu uns gekommen ist? Und genau so hat es auch der Elia gemacht, wo Gott in dem Süßle immer so begegnet und wieder gefragt hat, was machst du eigentlich da? Hat Elia sich neu auf Gott eingelassen, hat sich neu wieder auch aussenden lassen. Er ist zum Elisa gegangen und hat ihm den Prophetenmantel umgeworfen und er ist sein Schüler geworden. Also es ist weitergegangen und so, das möchte Gott auch. Aber trotz Corona-Krise, trotz allem, was vielleicht passiert ist, trauen wir es Gott zu, dass er alles im Griff hat und wir uns ihm können anvertrauen. Amen.